Der heutige Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, steht noch ganz im Widerschein des Osterfestes, das wir vor 2 Wochen gefeiert haben. Etwas von diesem österlichen Glanz wohnt auch im Namen, den der heutige Sonntag im evangelischen Kirchenjahr trägt. Misericordia Domini. Dieser Name stammt aus der lateinischen Übersetzung des 5. Verses von Psalm 33, wo es heißt: Misericordia Domini plena est terra. Auf Deutsch: Voll der Güte des Herrn ist die Erde. Güte des Herrn. So heißt also der heutige Sonntag. Diese Güte spiegelt sich auch wieder in den Lesungen und Texten, die in der evangelischen Leseordnung für den heutigen Sonntag vorgesehen sind. Alle diese Texte haben dasselbe Motiv: Gott oder Christus als Hirte seines Volkes. Deshalb wird der heutige Sonntag oft auch als Hirtensonntag bezeichnet. Dieser Name trifft nun ein Kernstück der christlichen Überlieferung. Ja, das Bild des guten Hirten ist uns so vertraut, dass es schon fast ein wenig abgegriffen scheint. Tatsächlich hat dieses Bild die christlichen Gemeinden von Anfang an begleitet und nachhaltig geprägt. Wussten Sie zum Beispiel, dass die ältesten bildlichen Darstellungen, die es von Jesus Christus überhaupt gibt, ihn als Hirten zeigen? Nicht als Gekreuzigten, das kam erst viel später. Auch nicht als Weltenherrscher, ebenso wenig als Lehrer, Wanderprediger oder Heiler zeigten ihn die ersten Darstellungen, sondern als Hirten. Solche Darstellungen finden sich etwa in den Katakomben in Rom, in den unterirdischen Grabanlagen und Friedhöfen der ersten Christinnen und Christen dieser Stadt. Ein berühmtes Beispiel ist eine Statuette aus der Calixtus-Katakombe aus dem 3. Jahrhundert. Hier ist Christus dargestellt wie ein griechischer Gott, bartlos, mit einem eindrucksvollen Lockenhaupt, in kurzem Lendenschurz mit muskulösen Beinen und kräftigen Waden. Um die Schulter gehängt trägt er eine Hirtentasche und auf den Schultern ein Lamm. Ein Lamm, das er nach Hause trägt. Misericordia Domini plena est terra. Voll der Güte des Herrn ist die Erde. Diese Misericordia des guten Hirten kennt nun viele Facetten. Facetten, wie sie zum Beispiel im Psalm 23, dem Hirtenpsalm par excellence, aufleuchten.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Sie haben den 23. Psalm in der bekannten Übersetzung von Martin Luther gehört. Jeder einzelne Vers dieses Psalmes ist eine kleine Kostbarkeit für sich. Doch möchte ich mich für die heutige Besinnung auf einen halben Vers beschränken. Einen halben Vers allerdings, der es in sich hat. Es sind die Worte: Er erquicket meine Seele. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ob es Ihnen auch schon aufgefallen ist, dass dieser kleine Abschnitt in den verschiedenen deutschen Übersetzungen sehr unterschiedlich wiedergegeben wird. Bei Luther heißt es:
Er erquicket meine Seele.
In der Einheitsübersetzung lesen wir:
Er stillt mein Verlangen.
In Hoffnung für alle steht:
Er gibt mir neue Kraft.
Und in der Version des reformierten Gesangbuches heißt es:
Neues Leben gibt er mir.
Er erquicket meine Seele. Er stillt mein Verlangen. Er gibt mir neue Kraft. Neues Leben gibt er mir. Etwas verwirrend, diese vielen Variationen ein und desselben Abschnittes. Was stimmt denn nun? Vielleicht hilft da ein Blick in den Urtext, also in die hebräische Bibel. Und dort heißt es an besagter Stelle: Nafshi Yeshovev. Im Wort Nafshi steckt eines der gewichtigsten und vieldeutigsten Worte des Ersten Testamentes, nämlich das Wort Nefesh. Nefesh kann zunächst mal Kehle bedeuten und dann das, was durch diese Kehle hindurchströmt, der Atem. Und damit sind wir schon ganz nahe bei der Vorstellung vom Lebensodem oder von der Lebenskraft eines Lebewesens, denn was atmet, lebt. Tatsächlich bedeutet Nefesh so etwas wie das Lebenszentrum eines Geschöpfes. Es bedeutet seine Lebenskraft, seine Seele. Nafshi heißt meine Lebenskraft. Und damit bedeutet Nafshi auch alles, was in mir lebendig ist, mein Leben, meine Seele. Nafshi Yeshovev. Yeshovev, das zweite hebräische Wort an dieser Stelle, heißt wörtlich, er bringt zurück. Nafshi Yeshovev. Darin also gipfelt hier die Misericordia Domini. Darin gipfelt hier die Güte und das Erbarmen des Herrn. Dass er mir mein Lebendigsein zurückbringt. Mein Lebendigsein bringt er mir zurück. Ich habe wieder Luft zum Atmen. Die Müdigkeit weicht. Energie, die ich verloren zu haben glaubte, meldet sich zurück. Lebenskraft, die mir abhanden gekommen ist, strömt wieder ein. Das Schwache in mir wird stark. Das Verletzte und Kranke in mir wird heil. Ich fühle mich wie neu geboren. Alles das kann dieser halbe Vers in Psalm 23 heißen. Oder, wie es die deutschen Übersetzungen wiedergeben,
er erquicket meine Seele, er stillt mein Verlangen, er gibt mir neue Kraft, neues Leben gibt er mir.
Es ist anzunehmen, dass der Psalmsänger hier an eine Erneuerung der Lebenskraft im Hier und Jetzt gedacht hat. Dass er mit diesem neuen Leben schon ein Leben jenseits des Todes in den Blick gefasst hätte, ist unwahrscheinlich. Denn zur Entstehungszeit des Psalmes kannte man die Vorstellung einer Auferstehung der Toten noch nicht. Das hat aber die ersten christlichen Gemeinden nicht daran gehindert, ihrem guten Hirten auch diese Fähigkeit zuzuschreiben. Denn ihr Hirtenbild war noch ganz eingetaucht in das Licht des Ostergeschehens, in das Licht der Überwindung des Todes, in das Licht der großen Versöhnung. Und so haben sie es sich erlaubt, sich die Misericordia Domini, sich die Güte des Herrn, weiterzudenken. Vom Geist Gottes bewegt haben sie es sich erlaubt, sich eine Misericordia zu denken, welcher auch der Tod keine Grenzen mehr zu setzen vermag. Denn dieser Hirte in den Katakomben, dieser Hirte in den Friedhofsanlagen der ersten Christinnen und Christen in Rom, dieser Hirte symbolisiert nichts anderes als Christus, den Retter, welcher die verlorenen Seelen der Verstorbenen sucht und sie liebevoll nach Hause trägt. Die ersten Christinnen und Christen haben es gewagt, sich die Güte des Herrn weiterzudenken. Vielleicht tut das manchmal auch heute noch Not, denn manchmal denken wir zu klein von Gott. Manchmal denken wir zu menschlich von ihm. Dann muss einer es wagen, weiterzudenken und göttlich zu denken von ihm. So wie der unbekannte französische Bildhauer aus dem Mittelalter in der Basilika St. Madeleine in Burgund. Auch er hat den guten Hirten in Stein gehauen, auf einem Säulenkapitell. Eigentlich ist es eine doppelte Skulptur, die er geschaffen hat. Auf der linken Seite der Säule erblickt man einen nackten Mann. Stranguliert von einem dicken Strick hängt er in einem Baum. Die Zunge des Toten hängt aus dem geöffneten Mund. Sein Blick ist starr, ein schrecklicher Anblick. Gleich daneben erkennt man den guten Hirten. Wiederum trägt er eine Last auf den Schultern. Wiederum trägt er ein verlorenes Schaf nach Hause. Es ist der Gehängte. Es ist Judas. Eine gewagte Darstellung des guten Hirten. vielleicht sogar eine anstößige Darstellung. Aber das Anstößige kann auch sein Gutes haben, denn was uns anstößt, bringt uns in Bewegung. Und wo wir in Bewegung kommen, kommen wir vielleicht einen Schritt weiter. Jedenfalls hat der unbekannte Bildhauer im Licht des Osterfestes, im Licht der großen Versöhnung es gewagt, sich die Misericordia Domini, sich die Güte des Herrn weiterzudenken. So weit, dass ihr auch durch größte Schuld keine Grenzen gesetzt sind. Und vielleicht hat der Bildhauer damit mehr als wir alle in der ganzen Weite und Tiefe erahnt und zum Ausdruck gebracht, was der Name des heutigen Sonntags bedeuten könnte. Misericordia Domini, Güte des Herrn.